und Consulting für Media, IT und sorry, jetzt muss ich ganz kurz das Mikro gewöhnen, für Media, Technologies und für E-Commerce und für einen ganzen bunten Strauß an Branchen, die halt IT-Lösungen brauchen. Das Schöne ist aber, die wissen nichts hiervon. Insofern haben sie keine Schuld daran, sie haben aber auch keinen Einfluss genommen. Also das als Disclaimer. Ich fange mit einem Rant an, weil ich finde, ein guter Vortrag sollte basierend sein auf einem Rant. Ich mag dieses Bild nicht, weil ich es so immer wieder höre, aber ich finde die Aussage so trivial. There is no cloud, just other people's computer. Ja, aber so haben Server halt schon immer funktioniert. Das macht eine Cloud nicht besonders. Und dann denkt man darüber nach, okay, was ist denn jetzt eigentlich das Problem, das das FSE da hat? Oder was ist das Problem, was wir alle irgendwie mit dieser ganzen Cloud-Geschichte haben, die uns begleitet, die Politik begleitet, die das Geschehen begleitet? Jemand anders hat Kontrolle über den Zugriff auf, für mich als Entwickler in der freien Wirtschaft, unternehmenskritischen Computerressourcen. Jemand anders kann hingehen und kann dir deine AWS-VM ausschalten. Nicht so einfach, aber wenn man sich mit AWS anlegt und seine Rechnung nicht zahlt, dann schon. Jemand anders ist zuständig für die Sicherheit deiner Daten. Das klingt im ersten Moment erstmal geil, weil dann muss ich mich nicht drum kümmern. Als Softwareentwickler, gerade wenn man mit großen Teams arbeitet, ist das gar nicht mehr so schlecht. Irgendwann kommt es dann aber auch an seine Grenzen. Und jemand anders kann diese Ressourcen und Daten anfangen zu manipulieren. Das will man da vielleicht nicht unbedingt. Hier mal ein Beispiel. Was heißt es denn ganz in der Praxis, wenn jemand anders Zugriff auf diese ganzen Ressourcen hat? Was passiert, wenn morgen so ein blöder Handelsstreit losbricht? Und es ist ja irgendwie jeden Tag eine Option. Dann kann es passieren, dass Cloud auf einmal sehr, sehr, sehr viel teurer wird. Oder dass sie es abschalten. Und wenn dich dann Microsoft hinstellt und uns erzählt, ja, also so wirklich getrennt von den USA ist es nicht, oder uns die Telekom-Leute erzählen, sie verkaufen eine Confidential Compute Cloud basierend auf der GCP, aber haben sie wirklich bis zum Abschluss die Kontrolle, wenn die Kollegen aus USA wirklich wollen, dass das Ding ausgeht, können wir uns da wehren? Ich habe da berechtigte Zweifel. Das Thema Sovereign Cloud bewegt uns ja auch hier, ist ja auch so ein bisschen im Track drin. Ich habe mir überlegt, wie kann man das vielleicht einem Politiker schmackhaft machen? Bei Frau von der Leyen weiß ich nicht, ob wir da auf einen guten Boden hoffen. Ich sag mal so, wenn wir diese Clouds nicht haben, dann können Sie Ihre E-Mails irgendwann mal nicht mehr ausdrucken. Und vielleicht bewegt das was in Ihnen. Fairerweise, was das Ding angeht, hilft einem Confidential Compute auch nicht. Das ist einfach blöd, wenn einem einer die Computerressourcen wegnehmen kann. Und da sollten wir uns alle drüber überlegen, ob wir das wollen. Das andere Problem ist, jemand ist zuständig für die Sicherheit deiner Daten. Das mögen wir hier, glaube ich, in der freien Softwarewelt sowieso nicht. Das fängt aber langsam an, auch so in der Wirtschaft und auch in den Regierungskreisen weitere Kreise zu ziehen, dass vielleicht sollte ich da mal drauf schauen, was die machen. Das hier ist ein Bericht, den findet man online vom Cyber Security Review Board zu einem Hack von Microsoft Azure 2023 von einem wahrscheinlich chinesischen, eventuell auch russischen State Actor, wir wissen es nicht. Der hat auf eine sehr, sehr komplizierte Art und Weise Zugangsdaten gestohlen, Zertifikate gefälscht und dem amerikanischen Verteidigungsministerium die E-Mails geklaut. Das sind so die E-Mails, wo man sagt, vielleicht will man nicht, dass die in die Hände des jeweiligen Gegners sitzen. Ich will gar nicht wissen, wie es mit unserer Bundeswehr aussieht. Ich bin sicher, da lesen alle die E-Mails. Dieser Bericht, der ist 35 Seiten lang. Ich bitte euch, lest ihn. Ihr werdet es lieben, ich verspreche es euch. Weil das ist im Endeffekt 35 Seiten, in denen die amerikanische Regierung erklärt, dass Microsoft völlig inkompetent ist, was Cybersecurity in der Cloud angeht. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern andere Clouds haben Dinge, die ihr nicht habt. Warum nicht? Und warum habt ihr darauf nicht geachtet? Das Ding hat, glaube ich, 2023 größere Wellen geschlagen. Es fühlte sich dann irgendwann mal der Vice President of Identity und Security von Microsoft genötigt, auf der RSA-Konferenz in den USA zu dieser Attacke, das war Storm 0558, einen Vortrag zu halten. Inhaltlich ist der völlig in Ordnung. Er erklärt, wie die Attacke funktioniert hat, was die Probleme waren, was die Mitigation-Maßnahmen waren. Und am Ende geht er auf diesen Bericht ein, weil mit Sicherheit wurde er sehr, sehr häufig danach gefragt. Und wenn man diesen Bericht gelesen hat, dann kann man sich vorstellen, wie das E-Mail-Konto von dem Herrn aussieht. Und er erzählt uns da was von, und das könnt ihr in dem verlinkten Video euch selber anschauen, ganz am Ende. Ja, dieses Cyber Security Review Board, das möchte quasi Standards für die Cloud-Anbieter einrichten, an die sich alle halten. Es ist so ein bisschen wie das National Transportation Safety Board, das sich um Sicherheitsstandards für Auto und Industrie vielleicht kümmert, sodass alle dieselben Standards erfüllen. Ne? Das ist das, was worum es in diesem Report ging. Dann liest man diesen Report und dann steht da wörtlich faktisch drin, ja, nee, alle anderen haben es richtig gemacht, Microsoft hat es einfach nicht gemacht. Ne? Das ist halt, ich kann jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit sagen, dass es eine Lüge ist, aber es ist schon ziemlich hartes Corporate Doublespeak. Und ich glaube, wenn ihr es in der Reihenfolge macht, nämlich diesen 35-Seiten-Bericht lest und euch dann anseht, was die Leute da erzählt haben, werdet ihr mit derselben Meinung wie ich darüber zurückkommen. Aber wir wissen ja, das wird nie wieder passieren. Microsoft hat dafür gesorgt, dass dieses Problem definitiv nie wieder auftreten wird. Sie haben dafür, glaube ich, dass das Cyber Safety Review Board abgeschafft wird. Das löst das Problem dauerhaft. Solche Reports werden wir in absehbarer Zeit nicht nochmal sehen. Und Trump hat sich natürlich da als Gefüllungsgehilfe gerne ergeben. Dieses Cyber Security Review Board hat wunderbare Arbeit geleistet. Da ist viel Lesenswertes dabei. Eine Schande. Ne? Also da schneiden sie sich auch einfach ins eigene Fleisch. Aber das sind die Leute, denen ihr dann sagt, oh, ich bin für meine Security nicht mehr ganz so verantwortlich. Das gebe ich an die Experten ab. Und das sind die Experten. Schwierig. Ne? Und jemand anders kann diese Ressourcen und Daten manipulieren. Das war der letzte Punkt. Das geht von Industriespionage. Sie ziehen uns einfach die Daten ab. Das wissen wir nun seit Snowden 2000, keine Ahnung, dass das alle machen und dass die Daten natürlich von den USA und auch von den anderen großen Industrieländern abgezogen werden. Und das tut einem Industrieland wie uns natürlich unglaublich weh. Sie können benutzt werden, um die Infrastruktur zu sabotieren. Ne? Alle mögliche Infrastruktur, und das hier in Oslo war es ein Beispiel von einem Damm, ihr könnt alle 5 Minuten googeln und 20.000 andere Beispiele finden, wo kritische Infrastruktur an Cloud-Services angebunden sind und die Security dieser kritischen Infrastruktur, an der Menschenleben hängen, hängt davon ab, dass diese Cloud-Infrastruktur sicher ist. Die gehört uns aber nicht. Die gehört nicht mal unserem, die ist nicht mal von einem Unternehmen, das in unserem Land angesiedelt ist. Da wird es ganz schnell ganz, ganz schwierig, wenn es dann doch mal nicht mehr so nett aussieht mit unseren Nachbarn. Oder, und ich glaube, das ist dann das Zukunftsding, das ist Forschungssabotage. Ja, was passiert denn auf einmal, wenn Sie sagen, da ist der europäische KI-Forscher 2035, der das erste europäische, keine Ahnung, 100 Billionen Parameter LLM berechnet. Und komischerweise sind immer die CPUs, die der sich auf Amazon bestellt, leicht kaputt. Und die Berechnungen stimmen einfach nicht. So kann man ein Land ziemlich effektiv zurückhalten. Das sind alles Dinge, die man sich überlegen sollte, wenn man fremde Infrastruktur für kritische Prozesse verwendet. So. Aber wir alle brauchen irgendwie diese Dinger. Wir brauchen in irgendeiner Form redundante, hochverfügbare, globale, skalierende Computerinfrastruktur. Das brauchen wir als Land, das brauchen wir als Industrie und ehrlich gesagt, das brauchen wir auch, weil es einfach geil ist. Ich will halt irgendwie auch mein Home Lab mit 2 Klicks in die Cloud laden können und dann habe ich das, wenn ich im Urlaub bin, halt lokal da, wo ich im Urlaub bin, mit schön niedriger Latenz. Das wäre auch geil. Und das ist ja technisch alles machbar. Aber ich muss dem Ding halt irgendwie vertrauen können. Und das mache ich jetzt. Und da kommt Confidential Compute als eine mögliche Lösung in Betracht. Und wir betrachten jetzt mal, wo die Grenzen sind und was man damit eigentlich Cooles machen kann. Aber die Idee von Confidential Compute ist, dass es Hardwarefähigkeiten gibt, auf die ich gleich noch weiter eingehe, die sicherstellen, dass niemand außer dir Zugriff auf deine Daten hat, nicht einmal dein Cloud-Provider. Das heißt, selbst wenn du sagst, ich vertraue Microsoft echt gar nicht und ich will mir das nicht antun, aber die sind halt gerade billig, dann habe ich immer noch gewisse Garantien, dass die nicht an die Sachen drankommen. Definition. Was ist das? Jetzt kann man sich das auf Wikipedia ansehen und dort gibt es verschiedene Definitionen. Das ist auch ein bisschen ein Buzzword und die Industrie bewegt sich weiter. Ich sage, das ist meine Definition. Wenn ihr das anders seht, dann will ich euch da auch gar nicht widersprechen. Das sind die Themen, auf die ich eingehen möchte. Confidential Computing braucht sowas wie eine Hardware Root of Trust. Es braucht eine Form von einem Trusted Execution Environment. Das muss nicht unbedingt sein, aber es ist, glaube ich, eine fast mandatory Bedingung. Wir brauchen Memory Encryption und wir brauchen sowas wie Remote Attestation von dem State. Und ich gehe gleich auf alle vier Dinge ein und erkläre die. So, Hardware Root of Trust. In allen unseren modernen Geräten sind, und das hört man auch in den Nachrichten jetzt inzwischen ganz, ganz viel, Hardware Root of Trust drin. Das sind diese TPM-Modelle, die Microsoft jetzt für Windows 11 voraussetzt. Das sind in Google Pixel, sind das die Titan M2-Chips. In jedem halbwegs modernen Prozessor sind die teilweise integriert, während AMD-CPU hat ein FTPM, da ist es in dieser CPU drin. Das sind alles proprietäre Chips oder Teile von proprietären Chips, die als Hardware Root of Trust dienen. Und die sind, wie gesagt, in allem drin, vom Handy zum Computer, zum IoT-Gerät, zum Auto. Oft sind diese, aber nicht unbedingt immer, aber oft sind diese Dinge auch gegen physische Angriffe gehärtet. Das heißt, selbst wenn man vollen Zugriff auf diese Geräte hat, kommt man auf den Inhalt dieser Chips gar nicht mal so einfach ran. Ich glaube, wenn man es ganz extrem bleibt, bräuchte man ein Rasterelektronenmikroskop oder einen Bug im Chip, um dran zu setzen. Also TPMs, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr einen Computer baut, ne, dann kann man die zum Teil noch als externes Ding auf dem BIOS draufstecken. Oft sind sie auch schon auf dem Motherboard integriert. Da dieser kleine Chip da, das ist der Titan M-Chip, der ist in Google Pixeln drin als Hardware Root of Trust. In den Apple-Geräten sind ähnliche Systeme drin. Das ist überall vorhanden. Das sind winzige, sehr, 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 sehr billige Chips, die mit allem Möglichen verdrahtet sind. Und die beinhalten eine ganze Reihe an Funktionalitäten. Da ist ein kleiner Kryptoprozessor drin, der kryptografische Berechnungen machen kann, völlig unabhängig von der Haupt-CPU. Die sind nicht unbedingt zwangsweise, aber faktisch nahezu immer in den Bootprozess integriert. Sie bieten irgendeine Möglichkeit, mit dem System zu reden. Es gibt volatilen Memory, es gibt non-volatilen Memory, da sind Vendor-Endorsement-Keys, das ist so ein Public-Private-Key-Pair drin. Bestimmt ist auch eine NSA-Backdoor drin, das Ding hat einen eigenen Random-Number-Generator und so weiter. Das ist alles in diesen winzigen Chips drin und das können die alle, das sind alles Dinge, die sie tun können, völlig unabhängig vom Hauptprozessor, vom umgebenden System. Jetzt Hardware Root of Trust, was heißt denn das, warum ist das der Root of Trust, was vertraue ich da eigentlich, was soll das eigentlich? Ich weiß nicht, wie viele von euch heute Morgen im Vortrag drin waren zum Thema Secure Boot, TPM und Festplattenverschlüsselung mit TPMs. Wenn ihr da wart, könnt ihr vielleicht mal kurz die Hand heben. Ja, so eins, zwei, okay, die meisten war nicht drin. Das ist jetzt die vereinfachte Variante. Das ist, glaube ich, bei all den technischen Darstellungen, die ich gleich gehe. Man kann das immer noch, wenn man sich das Ganze im Detail ansieht, dreimal komplizierter machen. Ich habe es aber einfach mal vereinfacht. Und jetzt ist die Idee folgende. Diese kleinen TPM-Chips oder die Varianten in den Handys, die heißen anders, oder die integrierten Varianten im Prozessor, also dieses Hardware Root of Trust, der dient uns als Speicher und als kryptografischer Prozessor, um eine ganz einfache Operation durchzuführen. Und zwar schreiben wir in ein Register einen Wert rein, einen Hashwert rein. Das ist ein Plattform-Control-Register und den können wir am Ende auslesen. Der Wert berechnet sich so. Ich gebe einen neuen Hash rein und ich gebe einen neuen Hashwert rein und ich nehme den Wert vom vorherigen Hashwert und diesen neuen Hashwert und ich bilde davon nochmal den Hashwert und den schreibe ich in dieses Register rein. Klingt erstmal verwirrend, gehen wir es mal in der Praxis durch. Irgendwo gibt es einen fest verdrahteten, das nennt sich dann Core Root of Trust for Measurement. Das ist, was auch immer hardwaremäßig an eurem Gerät als allererstes angeht und mit diesem TPM redet. Das lädt die Firmware, BIOS, UEFI, was auch immer euer Gerät benutzt und bildet eine Hash-Summe von dem, was es in den RAM geladen hat, dem, was es ins entsprechende Gerät geladen hat. Das Ganze gibt es dem Trusted Platform Module. Das ist sozusagen unser erster Wert. Jetzt haben wir also diese Firmware geladen. Diese Firmware, nehmen wir zum Beispiel von einem Desktop-PC, der hat ist ein UEFI-BIOS. Der lädt nun den Bootloader und macht genau das Gleiche. Es lädt den Bootloader in RAM, nimmt einen Hashwert von dem, was es in RAM geladen hat und sagt dem Trusted Platform Module, hey, das war der Hashwert. Und das Trusted Platform Module macht diese komische Berechnung, schreibt es ins Register rein. Damit haben wir also von dem physischen Start, ersten Starten im Ding in eurem Gerät an die Firmware abgegeben. Die Firmware hat den Bootloader abgegeben und jetzt macht die Bootloader dasselbe mit beispielsweise dem Linux-Kernel und sagt, okay, ich lade jetzt einen Linux-Kernel in RAM, bilde den Hashwert von diesem spezifischen Linux-Kernel, den ich geladen habe, gebe diesen Hashwert dem TPM, das TPM macht diese PCR-Berechnung und dann lädt der Linux-Kernel die nächsten Komponenten, macht wieder genau das Gleiche, es nimmt von diesen Komponenten, das macht es über das, das sind sich Integrity Measurement Architecture im Kernel, nimmt es Hashwerte, misst die, wirft es in diesem TPM und so weiter. Und damit haben wir eine Kette von Messungen geschaffen, die in diesem TPM liegen. Und wenn ganz am Ende das richtige Ergebnis bei rauskommt, dann ist das TPM bereit und sagt, okay, jetzt gebe ich dir Zugriff auf kryptografische Schlüssel, die in mir gespeichert sind. Wenn diese Messwerte falsch sind an irgendeiner Stelle, wenn irgendeiner dieser Komponenten manipuliert wurde, dann funktioniert diese Kette nicht, der Zielwert am Ende funktioniert nicht und das TPM gibt diese kryptografischen Werte nicht frei. Deswegen ist es der Root of Trust. Und aufgrund dieser Kette und aufgrund von diesem Übergeben immer an die nächste Komponente, die es wieder an die nächste Komponente übergibt, brauchen wir diesen PCR-Algorithmus, wo wir den Hash nehmen vom vorherigen und dem jetzigen, um daraus dieses Ding zu schreiben. Dadurch bauen wir eine Chain of Trust auf, ne, diese Kette, und irgendwann an einem bestimmten Punkt sagen wir, okay, wenn die erreicht ist, und das ist dann alles plattformabhängig, ne, also auf dem Desktop-Computer sieht das anders aus als auf dem Android-Rechner, als auf, keine Ahnung, auf irgendeinem Embedded-Gerät. Dann gibt das TPM Dinge frei. Und das System ist parallel auch gebootet. Was kann man denn da so reinspeichern? Ne, die Leute, die heute Morgen im Vortrag waren, die wissen schon. Also ich kann, das ist Secure Boot, mein Rechner kann sagen, ja, also wenn irgendwie das Kernel-Image und die Checksumme nicht stimmt, dann boote ich nicht. Dann gebe ich hier einen roten, klicke ich hier so einen roten Bildschirm und da steht drin, deine Checksumme stimmt nicht, ich boote hier nicht, du hast ja irgendeine Malware oder so. Ich kann sagen, okay, wenn ich zumindest einen Kernel geladen habe, von dem ich glaube, dass er im richtigen Zustand ist, dann gebe ich das Passwort für die Festplatte frei. Das ist ungefähr wie Microsoft BitLocker funktioniert. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, da gibt es noch ganz, ganz viele Details und Ergänzungen, wo es dann weitergehen kann. Ich kann diese Chain of Trust bis zur Applikationsebene weiterführen und das wird dann benutzt für Digital Rights Management, auf Android Phones Play Integrity, da sage ich später noch was dazu, und als Vorbereitung für Remote Attestation. Unterm Strich heißt es aber, das System kann über diese Hashwerte, über diese Kette, über dieses Trusted Platform Module und damit über diesen Root of Trust messen, welche Software auf ihm läuft. Und wenn die richtige Software läuft, in der richtigen Version mit den richtigen Hashwerten kryptografische Geheimnisse freigeben und ansonsten bleiben sie geheim. Ein Baustein von dreien, von vier. So, Trusted Execution Environments, da will ich gar nicht zu tief drauf eingehen. Das sind Hardware-Funktionalitäten, das sind proprietäre Blackboxen in der CPU, die bestimmte Fähigkeiten haben. Im Endeffekt kann man damit Virtual Machines oder bestimmte Applikationen oder ganze Betriebssysteme von der CPU isolieren. Und zwar so, dass mit der Ausnahme von ARM Trust Zone, was irgendwie nochmal so ein Spezialding ist, die Daten und der Code, der in dieser wie auch immer gearteten Trusted Execution Environment laufen, im RAM nur verschlüsselt vorliegen, komme ich gleich zu, und im Prozessor selbst im Klartext verfügbar sind, aber für den Hypervisor oder für das Operating System, auf dem es läuft, oder für die Administratoren, sind die Inhalte dieser Blackbox unzugänglich. Mit dem Sternchen, wenn das Ding irgendwelche Bugs hat, irgendwelche Security Issues hat, dann kommt man natürlich trotzdem rein. Und das war in der Vergangenheit auch immer so. Aber theoretisch ist es eine Blackbox und die Angreifer sollten nicht sehen, was darin läuft, aber es ist klar, da läuft diese Blackbox gerade. Das läuft irgendwie ein Programm in der Trusted Execution Environment oder eine virtuelle Maschine. Das gibt's in so drei Flavors. Irgendwie die nervigste Variante, na, die zweitnervigste Variante ist Intel SGX. Dafür muss man seine Software speziell mit so Intel-Compilern und Gedöns kompilieren, damit das dann in so einer speziellen Enclave laufen kann. Das ist da quasi Prozess-Level-Isolation. Im Consumer-Bereich hat das Intel irgendwie gerade mit der 11. Generation wieder rausgeworfen. Das wurde für DVD, für Blu-ray-Player irgendwie als DRM-Mechanismus benutzt. In der ARM-Welt unter Android gibt es das, gibt es TrustZone, da will ich auch nicht so drauf eingehen, bin ich auch kein Experte drin. Da wird quasi das ganze System in zwei Welten eingeteilt. Und es gibt eine sichere Welt und es gibt eine normale Welt. Ne? Und das wird auch für Digital Rights Management, für Mobile Payments, also wenn ihr mit einem Handy also so eine Kartenzahlung macht, dann benutzt es diese Trusted Execution Environments, der Fingerprint Reader und unter Umständen funktioniert damit und so weiter verwendet. Und die Cloud-Variante davon ist, dass man ganze Virtual Machines abdeckt. Dann haben diese ganze Virtual Machine hat einen verschlüsselten Speicher, die verhalten sich für euch wie ganz normale Virtual Machines und das gibt es inzwischen in jeder kommerziell relevanten Cloud als fertiges Produkt zu kaufen und verfügbar. Warum muss ich meinen RAM verschlüsseln? Das klingt irgendwie weird, wenn man drüber nachdenkt. Das Problem ist folgendes, wenn ich auf meiner CPU mit dem RAM rede, dann geht das über einen Datenbus. Und dieser Datenbus ist verfügbar. Und im RAM liegt euer SSH Private Key oder der Lux-Schlüssel für eure Festplatte oder die Rohdaten, die ihr vor eurem Konkurrenten schützen wollt. Und ein Angreifer könnte über Bus-Sniffing, über so Direct Memory Attachment Devices an den rohen RAM kommen. Andere Variante, die ist auch ganz cool, sind so Cold Boot Attacks. Da friert man den RAM mit so einem Spray quasi ein und schaltet den Rechner aus. Und dadurch, dass der RAM kalt genug ist, bleibt der Inhalt des Speichers lange genug erhalten, dass man den RAM aus dem System rausnehmen kann, in ein anderes speziell präpariertes System reinpflanzen kann und die Daten dann auslesen kann. Das ist tatsächlich so verbreitet möglich, dass es zu einem Problem wurde für Telekommunikationsprovider. Ich glaube, die Anforderungen für Encrypted Memory das ist dann Total System Memory Encryption, also dass man das einfach den ganzen RAM verschlüsselt, kommen aus dem Telekommunikationsbereich. Aber da bin ich mir nicht sicher, ich habe keine guten Quellen gefunden. Aber anscheinend hatten die öfter Probleme mit Leuten, die in die Tower oder in die abgelegenen Rechenzentren eingebrochen sind und versucht sind, an die Daten ranzukommen. Und das funktioniert, das ist total einfach, wenn man darüber nachdenkt. Der Memory-Controller, der auf der CPU läuft, erzeugt einfach einen zufälligen IS-Schlüssel. Und wenn es irgendwas rausschickt ans Memory, dann verschlüsselt er es mit diesem Schlüssel. Und wenn er es aus dem Memory irgendwas reinholt, dann entschlüsselt er es. Und für die CPU, für die Virtual Machine oder für euren laufenden Prozess oder für den Kernel ist das transparent. Der sieht das gar nicht. Der weiß nur, ja, ich habe dieses Feature an. Und auf dem Bus sind die Daten dann mit einem zufälligen AES-Key verschlüsselt, im Memory auch, und ich komme nicht mehr wirklich dran. Das ist eine super günstige Operation, also das kostet 1-2% Memory-Leistung oder so, wenn man es überhaupt noch messen kann heutzutage. Kann man aktivieren. Das Notebook kann es auch. Das geht dann für das ganze Memory. Dafür braucht man Intel V Pro oder AMD Pro CPUs und Support im BIOS. Dann können es die meisten Geräte auch. Wenn man es cool findet, kann man damit experimentieren. Bevor ich jetzt zur Remote Attestation komme, gibt es erstmal Verständnisfragen zu den Themen, die ich jetzt gerade gesagt habe.
So, Gelegenheit zu fragen, genau da vorne.
Eine Attacke, die ich jetzt nicht gesehen habe, wäre irgendwie der Administrator von dem Hypervisor. Wäre der auch in der Lage, wenn jetzt die VM nicht verschlüsselt wäre, vielleicht einfach einen Memory-Dump zu ziehen oder zu klonen oder so?
Also Hypervisor tun das ja auch regelmäßig, wenn ich eine VM von einem System aufs andere überziehe, dann machen sie das. Sie klonen das Memory. Und das kann man völlig transparent machen. Man würde es nicht mal im laufenden Betrieb mitbekommen und könnte einfach die Daten auslesen, wenn sie nicht verschlüsselt werden.
Okay, weitere Fragen dazu? Das sieht eigentlich erstmal nicht so aus, dann würde ich sagen.
Danke für die gute Frage. Dann mache ich jetzt mit dem spannenden Teil weiter und jetzt müsst ihr ein bisschen aufwachen, weil jetzt wird es tatsächlich kompliziert. Remote Attestation. Okay. Ich habe hier meinen vertrauenswürdigen Laptop. For some value of vertrauenswürdig. Und ich sage AWS, ja, ich hätte gerne so eine coole Confidential Compute VM im AMD-Flavor. Die heißt dann AMD SEV. Und ich gebe dem Folgendes mit. Okay, ich hätte gerne das Ubuntu 36.5 Image mit der folgenden Signatur geladen. Ich gebe dir einen Nonce-Wert mit, also einen einmaligen Wert mit, einfach den brauche ich später. Und hier ist mein Public Key. Starten wir mal so eine VM. Sagt AWS, okay. Hier nehmen wir mal meinen Server. Auf diesem Server ist so eine fette AMD Epic CPU installiert. Die haben ein Trusted Platform Module in ihrem Platform Security Prozessor AMD PSP integriert. Und das Ding startet eine neue Virtual Machine. Und nachdem es gestartet hat, führt es bestimmte Messungen aus und gibt mir einen Attestation Report. Der ist signiert mit einem Private Key. Dieser Private Key gehört AMD. Und der ist in diesem PSP drin und den kommt man auch nicht dran. Sollte man nicht dran kommen. Ja? Und ich kriege von AWS zurück, ja, hey cool, hier sind deine Zugangsdaten und hier ist der Attestation Report. Jetzt gucke ich mir den Attestation Report an und sage, kann ich dem vertrauen? Also erstmal gucken, ist die Signatur gültig? Ne? Es gibt so eine Art AMD-Zertifikatskette, das kann ich mir downloaden, kann ich mir das Zertifikat von das Public Key von AMD ansehen und kann sagen, ja, das passt, das ist auf jeden Fall schon mal von jemandem gemacht worden, der den Private Key von AMD hatte, der zu diesem Zertifikat gehört. Super. Der Report enthält meinen Nonce-Wert, den ich gesetzt habe. Das beweist also, dass dieser Report schon mal frisch ist. Der ist nicht gestern gemacht worden, der ist nicht vor 2 Jahren gemacht worden, der ist frisch. Ich habe den Nonce gegeben, zurückbekommen, das ist ein neuer. Mein Public Key steht da drin. Alles signiert mit dieser AMD-Signatur. Das heißt, ich weiß schon mal, dass das Ding für mich erstellt wurde und nicht für meinen Nachbarn und für Nonce niemanden, sondern das ist exakt für mich erstellt. Dann enthält der Report einen frischen Public Key. Dieser Public Key wurde von der Plattform Security Prozessor erstellt, der VM zur Verfügung gestellt, der Private Key auch. Damit kann ich mich mit dieser VM verbinden. Und das ist der Beweis, dass ich mich tatsächlich in dem Moment auch mit der richtigen VM verbinde. Weil bis dahin, ne, heißt das nur, ja, okay, es gibt diese VM. Aber wenn ich mich mit irgendwas verbinde, heißt es noch lange nicht, dass ich mich wirklich mit der VM verbunden habe. Aber diese eine spezifische VM, für die dieses Zertifikat erstellt wurde, die kennt den Private Key zu dem Public Key, ergo habe ich mich mit der richtigen VM verbunden. Und über einen etwas vereinfachten Mechanismus, ähnlich wie der Secure Boot Mechanismus mit dieser Public Root of Trust, den ich eben gezeigt habe, steht da auch drin, ja, und auf dieser VM ist genau das Image gestartet, für das du mir eben deine Signatur gegeben hast. Dann weiß ich, cool. Das mache ich eine gesicherte SSH-Verbindung zu dem Ding auf, mache Diffie-Helme und all so Quatsch, ne? Aber ich weiß in dem Moment, das ist genau die VM, die für mich gemacht wurde mit diesem Public Key und da steht genau das drin und da hat keiner mehr Zugriff und das ist garantiert von AMD. Kompliziert. Das muss man aber ehrlich gesagt gar nicht so genau verstehen. Denn es reicht, dass man weiß, wenn dieses Zertifikat, dieses Attestation Report funktioniert, da gibt es Tools, mit denen kann man das checken, dann habe ich eine VM, die von einer echten AMD-CPU ausgeführt wurde. Nicht von der chinesischen Klon, nicht von einem Intel-System, ein echter AMD-System. Angeblich, so gut wie diese Technologie nun ist, hat niemand Zugriff auf diese VM außer mir. Der RAM ist wirklich verschlüsselt, das heißt, der Hypervisor kommt nicht dran. Und es läuft in dem Moment wirklich das System-Image darauf, was ich bestellt habe. Jetzt denken wir nochmal zurück an unser ursprüngliches Bild, there is no cloud, just other people's computer. Other people's computer wird dann schon ein bisschen blurrier. Das war vorher sehr, sehr klar, jetzt wird es langsam ein bisschen unklarer. Was heißt denn jetzt other people's computer? Don't trust the system. Das ist erstmal cool in der Theorie und das ist auch cool, das zu haben in der Praxis. Ja, schwierig. Ein kleiner Ausflug. Remote Attestation gibt es nicht nur für diesen Flop, den gibt es an ganz, ganz vielen anderen Stellen auch. Ganz verbreitet ist es auf Android-Geräten und dort wird es nicht benutzt, damit ihr was Cooles bekommt, sondern damit ihr was Cooles nicht haben dürft. GraphenOS-Nutzer hier im Raum, ich sehe schon das Nicken, ja, ihr kennt das. Android hat diese Verifikation von Hardware Root of Trust bis zur App-Ebene vollständig integriert. Aber nicht auf dem Open-Source-Teil, sondern auf dem Google Play-Teil. Und es gibt inzwischen immer mehr Anwendungen, das ist eine einfache Library, die man einbinden kann, die sagen, ja, attestiere mir mal, dass das Gerät, auf dem ich gerade laufe, wirklich vollständig von einem Google- und Vendor-erlaubten System ausgeführt wird. Und das funktioniert halt auf GraphenOS-System nicht, auf den meisten Custom-ROM wird es nicht funktionieren. Und ich gehe davon aus, dass das in den nächsten 5 bis 10 Jahren immer weiter Einzug nehmen wird. Also alle Android-Apps und alle Server, die irgendwie mit Android-Apps reden, werden das voraussetzen. Es wird irgendwann mal auch in Webbrowsern kommen. Und dann war es das mit freien Clients für proprietäre Systeme. Denn die werden einfach sagen, du darfst dich nur mit mir verbinden, ansonsten werfe ich dich raus. Wenn du mir vorher über dein Hardware Root of Trust beweist, dass du wirklich gerade den Browser ohne Extensions mit der Website, die ich gerade geladen habe, oder mit der App aus der Play Store läufst. Ansonsten gibt es da kein Zurück. Aber, ja, das ist blöd, aber es ist nicht alles blöd, denn Confidential Computing hat auch ein paar coole Sachen. Das muss man sagen, wir verschieben unser Vertrauen hier. Wir vertrauen nicht mehr AWS und GCP und Azure, sondern wir sagen, wir vertrauen AMD, dem CPU-Vendor, wir vertrauen Intel, dem CPU-Vendor oder ARM. Was ich ein bisschen verschwiegen habe, wir vertrauen auch ganz viel Firmware, die auf diesen Rechnern läuft. Und das ist wahrscheinlich keine gute Idee, aber da kann man nicht viel dran machen. Es werden auch ständig in diesen Security-Dingern wie SCVs gefunden. Diese spezifische CPU, SCVE zum Beispiel, ist die Möglichkeit, dass man auf den AMD-Systemen die Firmware unter Umständen überschreiben kann. Und das ist noch nicht ganz raus, was das alles kaputt macht, aber das könnte schon einige Probleme machen. Auch in der Praxis ist das irgendwie alles noch recht teuer. Und man kann nicht immer noch die VM wegnehmen. Aber es ist besser, als gar nichts zu haben. Und mal angenommen, man glaubt dran, dass das funktioniert. Vielleicht nicht die aktuelle Iteration, aber vielleicht die nächste Iteration, die funktioniert gut. Dann kann man ein paar coole Sachen mitmachen. Und ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit gucken, aber dann, das sind so ein paar Ideen, die ich gebrainstormt habe. Selbst wenn jemand kommt und mir so ein Gerät, wo so eine SCV Virtual Machine drauf läuft, wegnimmt, kommt der nicht an den Schlüssel dran für die Festplatte, selbst wenn das Ding gerade läuft, denn der ist auch verschlüsselt. Das geht auch mit so kleinen Minisystemen, die Full-End-Verschlüsselung für das RAM ermöglichen. Das ging vorher nicht. Vorher konnte einer reingehen und das versuchen. Damit ist man dagegen geschützt. Man kann so ein paar coole Sachen machen, wie wenn ich eine Matrix-Bridge für jemanden betreiben möchte und der muss seinen Private Key angeben, möchte das aber nur, wenn ich ihm beweise, dass ich da keinen Zugriff drauf habe. Da kann man coole Dinge mit basteln, mit dieser Remote Attestation. Man könnte versuchen, so einen VPN-Service zu schreiben, der einem beweist, dass gerade wirklich keine Logs drauf sind. Das wäre vielleicht auch was für Tor. Da habe ich tatsächlich vorgestern einen großen Flame War auf Y Combinator gelesen. Das scheint nicht ganz so einfach zu sein. Das sei mal dahingestellt. Ja, ich hoffe, ihr habt vielleicht auch ein paar coole Ideen, was man damit machen kann. Vielleicht hackt ihr es auch einfach nur kaputt und man kann es nicht mehr brauchen. Und damit würde ich gerne an Fragen übergeben.
Ja, dann erstmal herzlichen Dank für den Vortrag. Und ja, ich bin mir natürlich ganz sicher, dass wir Fragen haben. Da sehe ich auch schon die erste.
Ja, danke für die Zusammenfassung. Wir haben tatsächlich schon vor 10 Jahren die Beobachtung gemacht, dass wir bei chinesischer Hardware immer einen Chip mehr bekommen haben, als wir bestellt haben. Das war halt, damit die Hersteller ihre Linux-Kernel signieren können und dass man die nur darüber bezieht. Dann zu den Angriffen. Ich sehe es genau wie du, also benutzen. Luca Wilke hat gerade seine Doktorarbeit darüber abgeschlossen und die Dinger also mehr oder weniger gehackt. Ich nehme an, er hat einige von den CVEs verursacht. Ein Angriff zum Beispiel ist mit $10 Raspberry Pi Memory zu emulieren und plötzlich steht dann da alles unverschlüsselt in diesem Memory. Ein weiterer Angriff war ein Firmware-Bug, dass du praktisch die Hash-ID der ersten virtuellen Maschine, die du gestartet hast, für alle anderen auch bekommen hast. Das heißt, du konntest dann mit dem ersten Hash alle anderen auch referenzieren. Und ein großes Problem ist, dass du wirklich, wie du es gezeigt hast, also dass du die Attestierung selber durchführen musst. Es gibt keine Cloud-Oberfläche, der du dann trauen kannst, der du die Attestierung übergeben kannst. Das heißt, das musst du machen. Und wenn du das nicht machst und derselbe Admin, der das System betreut, das auch in der Cloud macht, dann kannst du es auch sein lassen. Das ist so die Beobachtung. Und es gibt eine ganze Reihe von Dingen. Also ich freue mich, dass das Commodity wird in den nächsten Jahren, aber die Gefahren sind real und natürlich die Firmware hat so viele Bugs unten drunter und die Microcodes, das wird noch lange nicht so stabil sein, wie die Cloud-Anbieter das gerne bewerben.
Also ich kann das alles nur unterschreiben und vielleicht nur ergänzen, das ist Security by Proprietary Blackbox. Wir wissen alle nicht, wie die wirklich funktionieren. Das war jetzt ein High-Level-Überview. Ihr könnt euch die Beschreibungen von AMD und so ziehen, die sind ewig lang und ewig kompliziert, aber wirklich, wirklich, wie das funktioniert, wissen wir alle nicht. Und jedes Mal, wenn einer mit genügend Wissen draufschaut, macht das kaputt. Also ich würde noch lange nicht in meinem Leben darauf vertrauen, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist eine coole Technologie.
Okay, gut. Haben wir dazu weitere Fragen? Jawohl.
Ich wollte nur kurz noch eine Anmerkung machen zu dem Thema, man muss die Attestation selbst machen. Da gibt es ein cooles Open-Source-Projekt, das heißt Trusty, GitHub Trusty.
Ja, vielen Dank für die Anmerkung. Gut, und sonst noch Fragen? Da hinten, jawohl.
Bei RISC-V, bei dieser vergleichsweise neuen Prozessorarchitektur, da gibt es ein paar Ansätze, dass, also jetzt gerade bezogen auf das, was gerade gefragt wurde, auch wenn so Chips aus China kommen und dort da irgendwas zusätzlich drauf ist, dass man dann die Architektur, die man dort hinschickt zum Drucken und Layouten und so, dass man da Sachen einbaut, um tatsächlich verifizieren zu können, ob die noch andere Dinge tun. Kennst du dazu mehr Details?
Habe ich noch nie von gehört.
Okay.
Also wenn mich nicht alles täuscht, gab es auf dem letzten Chaos Communication Kongress einen Vortrag tatsächlich dazu. Kann man vielleicht nochmal suchen dann. Genau, gibt es sonst Fragen dazu? Also wir hatten jetzt jede Menge interessante Anmerkungen. Ich sehe jetzt den Fingerzeig nicht, wohin geht's? Ah, da. Danke.
Diese TPM-Chips, ich muss gerade so ein bisschen an meine Mitbewohnerin denken, der ich manchmal mit dem Computer helfe. Die ist ganz normal, so freut sich, wenn das ganz normales Ubuntu, alles schön immer sauber geupdatet. Und ich frage mich, ob diese TPM-Chips nicht für auch tatsächlich für solche Leute langsam also ein Problem werden könnten. Weil ich meine, es gibt ja diese Chain of Trust und ich sehe das auch schon, wenn ich zum Beispiel TPM-Chip angestellt habe, bootet es nicht mehr, wenn ich einen Arch drauf habe, weil entspricht dem nicht. So, und das heißt, wenn jetzt irgendwie Intel oder irgendein anderer Hersteller einfach sagen würde, ich hätte keinen Bock mehr auf Linux, würden halt ja solche Leute, wie meine Mitbewohnerin, die wirklich wenig Ahnung haben, ja von einem Problem stehen. Gibt es da irgendwie ein erhöhtes Risiko, dass halt irgendwann zum Beispiel auch Linux-Nutzer einfach ausgesperrt werden oder ist das relativ gering?
Die Frage ist, glaube ich, jetzt in nicht so schnell zu beantworten. Also für Desktop Linux auf Desktop-Systemen ist das Problem wahrscheinlich nicht groß. Es wird eher darauf hinauslaufen, dass wir alle signierte Kernel laufen lassen. In allen Systemen sind Schlüssel von Microsoft hinterlegt und Microsoft signiert auch den Linux-Kernel für die großen Projekte. Das ist wahrscheinlich für die meisten Leute auch eine gute Idee. Es ist für die allermeisten Nutzer, hier im Raum sind wahrscheinlich die Leute, für die es nicht der Fall ist, aber denkt mal an eure Mama, wenn die einen Linux-Kernel laufen lässt. Braucht die wirklich einen Linux-Kernel mit speziellen Kernel-Modulen oder sollte die nicht lieber den Standard-Ubuntu-Kernel laufen lassen, wo keine Malware irgendwas Komisches geladen hat? deswegen ist es eher für die, gerade für die unbedarften Nutzer, besser, Secure Boot unter Windows und das Äquivalent unter Linux und mit signierten Kernel zu arbeiten anzulassen und eine Distro zu wählen, die einen signierten Kernel liefert. Ich glaube, auch unter Arch kriegt man signierte Kernel. Das hier ist Fedora, die liefern den einfach mit. Das ist empfehlenswert. Das ist ein wirklich sinnvolles Security-Feature. Was man muss halt einmal einrichten und dann funktioniert es. Auf Handys ist es Doomsday, weil da gibt es sehr, sehr viele Geräte, die einfach sagen, nö, du kannst einfach nichts anderes booten, außer dem Bootloader und den Kernel, den der Vendor dir liefert. Der ist zwar 20, der ist irgendwie 5 Jahre alt, aber das Gerät gibt es einfach nicht her. Also da ist es schon Alltag.
Da würde ich mir noch eine Anmerkung erlauben. Tatsächlich zu dem Thema, gerade bei den Dual-Booten-Systemen gab es Probleme jetzt auch mit dem Secure-Boot. Was dann dazu geführt hat, dass durch ein Microsoft-Update die Linux-Installationen nicht mehr gestartet haben. Muss man bei Heise gucken, ist jetzt ein paar Monate her. Also es ist tatsächlich leider ein reales Thema. Aber gut, das war jetzt nur eine private Anmerkung, die ich mir erlaubt habe. Wie steht es mit weiteren Fragen? Tatsächlich da vorne, genau.
Vielleicht noch mal eine Anmerkung zu dir. Was du machen kannst, ist, du kannst deinen Key bei deiner Mitbewohnerin im UEFI hinterlegen und dann signierst du ihr den Kernel und dann wird halt überprüft beim Booten, dass niemand anders da was reingeschummelt hat. Ne? Also du hast halt nicht nur diese Chain of Trust da mit dem Vendor Key, du kannst halt auch noch eigene Sachen reinmachen. Also du machst vielleicht Secure Boot, möchtest aber deine eigenen Kernel-Module selbst signieren und reinbringen, das geht halt auch. Ne? Aber es wird dann schon nerdy, aber das kannst du natürlich vor deiner Mitbewohnerin alles verheimlichen.
Bitte nicht die Mitbewohnerin hacken.
Bist du die Mitbewohnerin?
Okay. Ja, das wird dann eine sehr enge Beziehung. Also bei Chromebooks wird das auch schon gemacht. Also Google hat da ein Infineon TPM drin. Die reale Gefahr ist, wenn wir jetzt Chat-Kontrolle und den ganzen Kram weiterdenken, dass irgendwann die Pflicht ist, auch für Canonical Ubuntu-Kernel nur mit eingebauter Chat-Kontrolle auszuliefern und dass dann nur noch vom Staat signierte Kernel mit Chat-Kontrolle gestartet werden können für die Normal-User und nur wenn du zertifizierter Linux-Entwickler bist, darfst du deinen eigenen Kernel starten. Das ist jetzt vielleicht noch 20 Jahre weit weg, aber die ganze Richtung, der Staat will die Kontrolle über die Rechner haben, geht in diese Richtung. Also das würde ich jetzt nicht so völlig ausschließen. Es wird nicht morgen passieren, aber da denken einige Leute schon in ziemlich böse Richtungen.
Also ich erlebe das in der Praxis. Ich kann auf meinem Handy die App meiner Krankenkasse nicht benutzen. Ich kann diese Dot-Scooter nicht benutzen. Viele Banking-Apps funktionieren nicht. Ich erlebe das im Alltag, dass ich ausgeschlossen werde. Und zwar völlig grundlos. Es ist halt einfach, weil diese Play Integrity verwendet wird. Und das wird immer mehr werden.
Okay, weitere Fragen? Ja, Moment, Bianca.
Weil gerade Krankenkassen und so weiter, das ist so ein bisschen mein Thema. Ein großes deutsches Digitalisierungsprojekt namens Elektronische Patientenakte setzt in der Architektur sehr, sehr stark auf diese vertrauenswürdigen Ausführungsumgebungen, Trusted Execution Environments. Ich habe immer den Eindruck, dass es noch so ein Moving Target ist, dass es sich quasi gefühlt jeden Tag verändert, dass dann jeden Tag neue Attack-Vektoren kommen und so weiter. Hältst du das Konstrukt als solches für so stable, dass man das at scale für, sagen wir mal, ein ganzes Land schon produktiv nutzen kann oder ist es immer noch sehr stark in Bewegung?
Passiert bereits, oder ist bereits passiert, Digital Rights Management. Benutzt es. Also wer eine 4K Blu-ray abspielt, benutzt dieses System. Das heißt, es wird global bereits verwendet. Das heißt aber auch, wir wissen alle, dass es bereits global gecrackt wurde. Das ist halt nämlich auch die andere Seite. Ich glaube nicht, dass es 100% bekannt ist, dass alle Exploits 100% bekannt sind. Es gibt sicherlich welche, die nicht bekannt sind, die in den Szene-Groups liegen. Aber das sagt uns, dass diese Trusted Execution Environments global skalieren, aber auch global gehackt werden.
Okay, vielen Dank dafür. Weitere Fragen? Das scheint tatsächlich jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Ja, dann bitte ich nochmal um einen Abschlussapplaus für Thomas. Vielen Dank.